Hallo, herzlich willkommen zu dem Podcast von nahezugabe5cm.de. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Heute zu Gast ist Mechthild von mema.de. Sie hat einen Blog übers Nähen, Stricken und Kochen. Hallo Mechthild.
Hallo.
Schön, dass du heute Abend dabei bist. Wann oder warum hast du mit dem Nähblocken oder mit dem Bloggen angefangen?
Ich habe mit dem Bloggen angefangen, weil ich habe überhaupt wieder ganz intensiv angefangen zu nähen vor 4 Jahren, als klar wurde, dass ich perspektivisch mehr Zeit haben werde. Und dann habe ich gefunden, es ist hilfreich, eine eigene Art von Dokumentation zu haben über die Art, wie ich nähe und meine Fortschritte, die ich mache. Das heißt, ich habe zuerst meinen Blog überhaupt gar nicht offen gehabt, sondern wie ein eigenes Tagebuch geführt. Und dann gab es das Weihnachtskleid nähen und das ging nur offen. Und dann habe ich gedacht...
In welchem Jahr war das?
Das war vor 3 Jahren. Und dann habe ich gedacht, ach, dann kann ich ihn auch auflassen. Und danach hat sich dann das Ganze mit der Nähgemeinschaft weiterentwickelt. Dann haben wir gefunden, dass wir in Bielefeld mindestens 3, eigentlich sogar 4 Bloggerinnen sind. Und wir treffen uns jetzt ganz intensiv. Und von daher ist Bloggen eine ganz gute Ergänzung zum Nähen.
Mit dem Nähtreffen, habt ihr da so bestimmte Termine, wo ihr euch immer trefft? Oder ist es so, wer wann halt Zeit hat?
Das verabreden wir wirklich ganz differenziert. Die anderen 3 arbeiten und verändern auch ihre Arbeitssituation gerade. Also von Mutterschutz zu arbeiten oder von noch keine Arbeit haben zu jetzt wieder Arbeit haben. Von daher verabreden wir das sehr individuell. Und am liebsten treffen wir uns auf dem Markt. Das heißt, wir nähen gar nicht, sondern wir tratschen. Was wir allerdings machen, ist, dass wir in unregelmäßigen Abständen uns treffen zu einem bestimmten Projekt. Also wir haben ja mal alle 3 nach dem gleichen Schnitt ein Kleid genäht. Sowas.
Was für ein Schnitt war das?
Das war Colette, wie hieß der denn nochmal? Hashorn, genau. Dieses mit einem weiten Rock, ein bisschen wie so ein, na, wie heißt denn das denn, vorne durchgeknöpft.
So eine Art Hemdblusenkleid?
Ein Hemdblusenkleid, genau. Ein moderneres. Das war so sehr unterschiedlich. Also einige von uns lieben den Schnitt. Ich finde, der steht mir nicht so besonders gut. Aber es war eine tolle Erfahrung. Wir haben das zusammen gemacht und sind dann losgefahren und haben in einem Stadtteil Fotos gemacht und fahren da sicher die Show.
Ja, an die Fotos erinnere ich mich noch, wie ihr alle 3 nebeneinander steht.
Genau.
Habt ihr dann auch zusammen das Kleid genäht oder jeder daheim?
Nee, wir haben zusammen an einem Nachmittag, an einem Wochenendtag das Kleid genäht. Das war ganz witzig.
Schön. Und hast du noch andere Schnittmuster von Colette mal genäht?
Ja, ich habe das, na, wie heißt das, dieses ganz schlichte Umsonst-Teil.
Dieses Top Sorbetto?
Sorbetto, genau. Sorbetto gibt es in unendlich vielen Ausführungen, weil das geht ganz schnell und ist ganz einfach. Ansonsten kenne ich die anderen Schnitte auch. Ich habe auch ein paar, aber richtig erfolgreich sind die nicht geworden bei mir.
Ja, also ich habe mich an Sorbetto, habe ich mich sogar 2-mal versucht und wir werden keine Freunde. Es ist, passt nicht irgendwie zu mir, warum auch immer.
Ja, für mich ist Sorbetto eigentlich ist es ja ein ganz schlichtes Oberteil, das angepasst ist mit halben Ärmeln. Und das ist ganz gut so. Und ich nenne es jetzt immer noch Sorbetto, weil es die Basis des Schnittmusters war.
Weil stimmt, es hat keine Ärmel im ursprünglichen.
Ja, aber es ganz, ganz schnell hat irgendeine Näherin Ärmel dazu entwickelt. Und ich meine, die sind auch auf der Seite zu sehen.
Okay, weil die hatte ich noch nicht entdeckt. Hast du ansonsten, sag ich mal, bevorzugte Schnittmusterfirma oder was nähst du so am meisten?
Ich habe keine bevorzugte Schnittmusterfirma. Ich bin da völlig untreu. Und ich kann auch gar nicht sagen, mir steht nur oder mir passt nur Butterick oder am besten geht es mir mit Burda oder Burda ist völlig daneben. Ich nähe eigentlich das, was mir am besten gefällt. Ich nähe auch Bogschnitte, weil die finde ich spannend, weil viele von denen sind doch sehr anspruchsvoll und haben schöne Schnittmusterführung, sind nicht so einfach, nicht so schlicht.
Ja, also deswegen, ich sammle ja auch meine Vogue-Schnittmuster. Und da kann ich dir total recht geben. Also gerade in Vogue-Schnitt, wo, keine Ahnung, ein Sternchen hat, wo man denkt, es ist leicht, das sind halt bei Burda oder sonstigen Dings, das sind dann 3 Sterne Schnitt. Aber ich Ja, aber ich finde es halt toll, weil es auch oft mal ein bisschen anders sind und gerade die Designerschnitte finde ich immer sehr interessant.
Ja, das finde ich auch. Ich finde, da gibt es abgefahrene Sachen drunter. Letztes Jahr Weihnachten habe ich so eins genäht aus unendlich vielen Teilen aus Kordstoff. Das trage ich gar nicht so oft, aber es hat einfach Spaß gemacht, das anzupassen für mich.
Also ich habe das damals, ich suche dann auch raus, welches Schnittmuster das war, habe ich dir sehr gespannt zugeguckt, weil das ja unglaublich viele Nähte hatte, wo ich einfach spannend fand zu sehen, wie du dich daran gewagt hast.
Letztes Jahr Weihnachten, so ein blaues Kord mit kurzen, ja, genau. Das war wirklich spannend.
Also ich finde, das hast du sehr gut gemeistert, die
Danke.
Herausforderung.
Naja, ich nähe ja nicht, weil ich unbedingt muss und ich kann mir auch viel Zeit nehmen. Und das ist sicher ein Vorteil. Vor 10 Jahren hätte ich diese Schnitte nicht genäht.
Und machst du dieses Jahr beim Weihnachtskleid mit?
Nein, ich mache dies ja nicht mit, weil ich nämlich ja doch eine neue Leidenschaft entdeckt habe, nämlich Dessous zu nähen. Und Weihnachtskleider sind keine Dessous.
Nee.
Von daher kann ich nicht mitmachen mit meinem Vorhaben. Aber ich wollte mich nicht von meinem Vorhaben abbringen lassen. Ich habe vor einiger Zeit einen sehr schönen Morgenmantel genäht.
Den aus Seide oder
Ja, es
Seide
ist so ein
irgendwas?
seidenartiges Material, ein bisschen Seide drin, grün, bunt. Und ich habe die Idee dazu, sozusagen ein BH und ein Bettjäckchen oder irgend sowas zu nähen, weil ich brauche nicht noch ein weiteres Weihnachtskleid. Weil alle Weihnachtskleider, die ich habe, trage ich noch und mehr brauche ich eigentlich nicht.
Und nochmal zu der Unterwäschesache, weil ich finde das ein sehr spannendes Thema. Du hast das über Craftsy gelernt oder hast du lokalen Kurs
Nee,
gemacht?
ich habe keinen lokalen Kurs gemacht. Ich habe eigentlich das Glück, viele Frauen haben das ja nicht, ich kann sehr unproblematisch BHs kaufen. Ich habe keine Probleme, auch preisgünstige BHs. Aber dann gab es diesen Craftsy-Kurs und ich habe auch immer behauptet in meinen Nähgruppen, BHs näht man doch nicht, das Treiber. Und dann war das so interessant, das ist so eine Frau, wo du im Leben nicht denkst, dass die Dessous näht. Die sieht sehr, naja, sagen wir mal, schlicht aus. Und auch übergewichtig. Und die hat aber ihr ganzes Leben dem Nähen von BHs gewidmet und bringt anderen Frauen das bei. Ist eine Kanadierin. Das hat mich so begeistert, dass ich gedacht habe, jo, das probiere ich auch. Und es hat echt gut geklappt. Oder es klappt gut.
Manchmal bei diesen Craftsy-Online-Nähkursen sind ja Schnitte dabei. War das einer mit oder ohne?
Nein, es ist einer ohne Schnitt. Das heißt, diese Frau führt durch diesen Schnitt, den sie selbst entwickelt hat, mit unterschiedlichen Varianten und Anpassungen. Aber du musst den Schnitt kaufen. Der kommt dann aus Finnland, glaube ich. Aber es ist ein Schnitt, der sehr beliebt ist und den auch deutsche Bloggerinnen schon genäht haben. Und sehr schlicht, aber sehr variabel.
Weil momentan bin ich noch in der Phase mit, ja, ich brauche keine selbstgenähten BHs, aber ich kenne das mittlerweile, das habe ich auch mal von anderen Kleidungsstücken gesagt und habe sie dann doch genäht.
Genau.
Von dem her, ich hatte mich vor kurzem mit Frau 700 Sachen unterhalten und die hat mir erzählt, dass sie jetzt da auch in der Richtung einen Kurs machen will. Und da habe ich auch schon gedacht, ach, wenn es hier bei mir in der Gegend einen Kurs geben würde, also ich glaube, da wäre ich auch sofort dabei, wenn ich jetzt hier vor Ort einen hätte, wo halt dann auch das ganze Ausmessen und so dabei ist, weil man liest halt immer oder auch eine Freundin von mir hat mir halt dann erklärt, dass das halt auf die Größe nicht unbedingt stimmt, die man einfach selbst beschlossen hat, dass man die hat. Deswegen wäre für mich, glaube ich, so ein lokaler Kurs nicht schlecht, wo man einmal hingeht und sagt, ja, okay, das ist jetzt deine Größe und das probieren wir mal.
Ja, ich glaube, es ist immer gut, wenn du jemanden hast, der gucken kann und messen kann. Aber gerade bei Dessous fand ich die Anleitung zum Messen sehr gut. Es gibt ja unterschiedliche klassische Schnittmuster. Firmen, Holländer sind ganz groß. Es gibt auch eine deutsche Firma, die eigene Schnittmuster macht. Und überall gibt es gute Anleitungen, sodass das, finde ich, unproblematischer ist, wie zum Beispiel die Rückenbreite zu messen. Unterbrust und Oberbrust kann man immer messen selber. Aber Rücken ist ganz kompliziert. Von daher finde ich, ist die Anpassung von BHs und Unterhosen auch einfacher wie komplizierte Kleider zum Beispiel.
Ja, ich muss sagen, ein bisschen Unterwäsche habe ich schon genäht, aber halt immer nur Panties. Und da war ich dann auch erstaunt, wie toll und wie schnell das geht und wie viele Panties man an einem Abend machen kann und wie toll die vor allen Dingen sitzen. Deswegen war das für mich eigentlich ein relativ guter Einstieg, dass ich sage, ich nähere mich dem mal und vielleicht kommen irgendwann auch mal die BHs dran.
Ich finde das unglaublich. Man hat in einem halben Tag einen wunderbaren BH genäht und ja, es geht echt schnell. Es sind so kleine, nette Projekte.
Weil für mich sieht es halt immer noch aus, als wären da unglaublich viele kleine, filigrane Nähte, die man machen muss und,
Das ist auch so. Das sind kleine Nähte. Und ich meine, für so ein BH brauchst du vier unterschiedliche Gummisorten. Das ist abgefahren.
Wo bringt man die unter?
Na, du brauchst eine eigene für das Unterbrustband, heißt das, und für den Träger. Und dann ist oben im Ausschnitt ein eigenes Gummi. Und unterm Arm bis hinten ist nochmal ein Gummi. Also es gibt unterschiedlichste Gummis. Aber es gibt glücklicherweise fertige Pakete, die man kaufen kann für den Anfang.
Ah, okay, weil ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, dass ich bei mir im Nähladen stehe und versuche, vier verschiedene Typen von Gummibändern für BHs rauszufinden.
Ich kenne kaum einen Nähladen, der alle BH-Bänder hat, die sinnvoll sind. Ich würde immer empfehlen, dass du einen der klassischen Dessous-Online-Shops für deinen ersten BH oder die Materialien für den ersten BH benutzt. Später kannst du dann alle möglichen Experimente machen. Ich habe zum Beispiel ein Kleid aus Viskose-Jersey und habe gedacht, ey, so ein BH aus diesem Viskose-Jersey, das wäre doch klasse. Der ist nicht so richtig gut geworden, aber wird vielleicht noch was, wenn ich den nächsten oder übernächsten nochmal aus dem Stoff nähe. Das ist überhaupt das, was ich am herausforderndsten finde. Plötzlich spielt die wirkliche Dehnbarkeit der Stoffe eine riesige Rolle. Also die Prozentzahl der Dehnbarkeit und der Rücksprung. Das ist was, das war mir vorher nicht so klar und das spielt bei Kleidern ja auch nicht so eine große Rolle. Aber es ist eben erheblich, ob du 12% Dehnbarkeit des Stoffes hast oder 18%. Bei 18% ist dein BH plötzlich zu groß, wenn es ein Schnitt ist, der auf 10% Dehnbarkeit entwickelt ist.
Bei den Le-Online-Shops steht es dann dabei, wie dehnbar die Stoffe sind, oder?
Nee, leider nicht. Das musst du sozusagen ahnen. Es gibt sowas wie stark dehnbar oder kaum dehnbar. Aber dass es dann noch so Untervarianten gibt, das ist spannend. Das sagt man auch übrigens schon bei Slips. Auch da ist es ja so, wenn du ein wenig dehnbaren Jersey hast, dann passt das Schnittmuster, das du angepasst hast für einen sehr dehnbaren Jersey,
Das
nicht.
habe ich gemerkt. Ich habe mir für meine Panties habe ich mir verschiedene Spitze bestellt und da war auch eine Spitze dabei, die war am Rand noch so bestickt und die habe ich versucht mit exakt dem gleichen Schnitt zu nähen. Ich habe keine Chance. Ich kriege nur immer ein Bein in diesen guten Schlüpfer rein, weil er sich halt überhaupt nicht dehnt.
Genau. Ich habe meinen ersten Schnittmuster einfach einen Slip, den ich sehr liebe, zerschnitten und dann mit diesem Jersey-Kleiderstoff einen nachgenäht. Das hat total richtig gepasst, war genau die richtige Größe. Nur war viel zu eng, weil nämlich der Viskose-Jersey nicht so dehnbar war. Also, das ist bei Kleidern eben nicht so entscheidend, ne? Das ist das, was ich neu lerne und verstehe. Das finde ich ziemlich spannend.
Nähst du dann immer so BHs, warte mal, ohne Cup? Also sind das so.
Ich nähe BHs, die einen Bügel haben, einen festen Bügel. Ich habe sehr große Brüste, also ich nähe mit Bügel und mit einem, ja, festen Cup. Und ich taste mich gerade an die Art der Flexibilität ran.
Hast du bei den BH-Shops, hast du da jetzt schon einen Lieblingsladen, wo du sagst, oh, das passt am besten zu mir, Farben, keine Ahnung?
Nee, nein, gar nicht. Es gibt, ich kenne zwei Deutsche und einen Wiener Shop, der heißt Wien 2002 und der hat so Grabbelkisten. Ich habe einfach eine Grabbelkiste gekauft, weil mir völlig unklar war, welche Stoffe gut und welche nicht gut sind. Da kann man so ein Kilo für, ich habe vergessen, wie viel kaufen. Und das ist sehr praktisch, weil ich auf die Weise ein gutes Sortiment unterschiedlicher Stoffe habe und überhaupt verstehe, was ein Powernet ist. Ich meine, wer zum Teufel weiß schon, was ein Powernet ist?
Ich nicht, aber ich habe es schon ein paar Mal gelesen, habe mich gewundert. Was ist es?
Oder Tüll. Tüll ist sowas, da denke ich an Ballett, ne? Aber braucht man, kann man gut gebrauchen für BH. Ne? Powernet ist ein festes Netzgewebe, das sehr stabil ist, sehr flexibel ist und einen guten Rücksprung hat, also schön wieder zusammenzieht.
Ist es das, wo manchmal unterm Arm ist?
Nee, das ist was bei den meisten BHs hinten am Band ist, wo man es zumacht. Man kann richtig durchgucken. Also diese ganzen Fachausdrücke habe ich in dem Zusammenhang auch gelernt. Also wenn ich hier noch ein bisschen erfahrener bin, glaube ich, schreibe ich mal eine ausführliche Post zu BHs nähen.
Ich glaube, da hättest du viele Interessenten.
Ich bin ganz überrascht, wie viele sagen, ja, sie denken eigentlich auch mal an BH nähen. Und mal gucken.
Ja, irgendeine fängt halt immer an und dann merkt man so, ist es gar nicht so schlimm, wie jetzt auch mit dem Hosennähen zurzeit von der Maike, wo man dann halt einfach anfängt.
Ja, wo auch ein Tabu gebrochen wird. Es gab ja so eine Weile in der Blogger-Szene, es hat mich immer sehr gewundert, Leute, die haben gesagt, also es tut mir leid, aber ich ziehe ja noch Hosen an. Und, ne, oder ich trage immer noch mal eine Jeans oder ich bin rückfällig geworden. Also es werden Tabus gebrochen, das finde ich ganz gut.
Das mit den Hosen war bei mir ja auch so, dass ich dann, wo ich angefangen habe zu nähen, habe ich ja angefangen, mehr halt Röcke und Kleider zu tragen, weil ich endlich was Passendes hatte. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich es mit ab. Ja, ich glaube, auf meinem Blog gibt es auch ganz wenige Bilder mit Hosen, aber die gibt es auch. Also von dem her ist es ist spannend, aber man sieht es halt. Ich finde, das ist irgendwie wie eine vertrete Welt. Wenn man draußen ist, sieht man die ganzen Frauen in Hosen oder meistens Jeans. Und wenn man dann in der Blogosphäre unterwegs ist, dann sind die plötzlich mit Röcke und da sind halt Röcke und Kleider normal. Dass man so das Gefühl hat, man muss sagen, wenn man vielleicht eine Hose anhat oder so. Deswegen finde ich sehr spannend.
Ja, das finde ich auch. Wobei ich kann ja entspannt. Als ich 50 wurde, habe ich immer gesagt, ich bin jetzt eine ältere Dame mit erheblicher Lebenserfahrung. Jetzt bin ich 60 und ich will alles. Ich will Jeans und Röcke und Kleider und enge Röcke und Hosen natürlich auch. Und ich glaube, das macht ja die Vielfältigkeit auch aus.
Ja, also ich bin zurzeit kein Freund von Hosen für mich selbst. Und ich kann dir auch gar nicht sagen, warum das so ist. Das ist halt so. Ich schätze mal, das sind alles Phasen. Also ich weiß, ich habe ja mir diese kurze Hose genäht von Dear and Doe. Ich hatte sie bisher einmal angehabt. Ich werde mit ihr nicht warm. Mal schauen, nächstes Jahr, ob wir wärmer miteinander werden, weil ich mag sie eigentlich, aber ich mag sie nicht an mir. Aber das kann sich ja noch legen.
Na, das stimmt. Das sind zwei Sachen. Ich finde immer, Kleidung muss sich von innen schön anfühlen. Das heißt, es muss von innen sitzen und nicht drücken. Und das scheint bei vielen Frauen bei Hosen so zu sein. Und bei Röcken sitzt, gibt's ja nicht so viel Auflage. Also es kann nicht so viel drücken. Aber wenn Hosen gut sitzen, ich habe so eine Hose, die trage ich seit 20 Jahren. Ein Hosenschnitt. Das ist eigentlich so eine Bielefelder, eine Gütersloher Designerin. Und nachdem es mir gelungen ist, diesen Hosenschnitt nachzunähen, davon besitze ich in der Zwischenzeit, glaube ich, 10, ist es super. Die drücken nicht, die fühlen sich an wie gar nicht da. Und das ist wunderbar. Also trage ich Röcke und dann.
Ist es der mit den nach vorne verlegten Nähten?
Ganz genau.
Es sieht nämlich schön aus.
Der ist super bequem. Also man kann ganz lässig da stehen, seine Hände in die Taschen stecken und es ist für die Hände bequem und sieht noch gut aus. Und der ist, und das finde ich an mir ganz gut, auch schön weit. Ja, das ist ein tolles Teil. Und es gibt sie gefüttert und ungefüttert.
Du bist ja ausgestattet. Wo wir vorhin gerade über Craftsy gesprochen haben, ich habe ab und zu auf deinem Blog gesehen, dass du da schon, also mehrere Kurse bei denen schon gemacht hast.
Ja.
Was hast du denn da schon so gemacht?
Also ich habe eine ganze Menge Kurse. Es gibt so, die teilen sich vielleicht in zwei Teile. Es gibt eine Menge Basiskurse. Also wie macht man einen Grundschnitt oder wie näht man schöne Nähte oder also es gibt solche Technikkurse und es gibt aber auch Anpassungskurse. Also es gibt eine Frau, Deckert heißt die, hat auch ein klassisches Buch für übergewichtige Frauen geschrieben und sie selber ist unglaublich übergewichtig. Die hat einen Craftsy-Kurs gemacht und den habe ich sehr intensiv verfolgt, wie man ein bestimmtes Oberteil näht, also ein Oberteil und Varianten davon. Daraus ist geworden, ich glaube im vorletzten Jahr ist das so gewesen, da habe ich so eine rote Weihnachtsjacke genäht. Mit Futter. Ein ganz kompliziertes Teil unten mit Rüschen, nämlich nicht mit Rüschen, wie heißt das noch? Also unten weiter. Und das habe ich von ihr gelernt. Ich habe sehr gut verstanden, wie man Kleidung anpasst. Also an die Brust, an die Schulter. Das hat sie sehr schön gemacht. Und das habe ich verfolgt. Ein weiterer Kurs, den ich intensiv verfolgt habe, war eben der mit dem BH. Den habe ich auch Stück für Stück verfolgt. Dann gibt es noch einen mit einem Wintermantel. Da gibt es auch schon lange einen Stoff. Einen schreiend wahnsinnigen großen schwarz-weißen Hahnentritt, den ich mal in Fulda gekauft habe. Aber da komme ich immer nicht dazu. Ich brauche eigentlich auch nicht diesen Wintermantel. Und dann gibt es noch den Plan, ein richtiges, wunderbares, normales Oberhemd zu nähen für mich. Also ich will irgendwann mal in der Lage sein, eine Jeans zu nähen mit einem weißen Hemd. Und einem ordentlichen Jackett. Das wird sicher in 2 Jahren soweit sein. Ja, vielleicht doch nicht. Nee, nächstes Jahr werde ich vermutlich eine große Nähpause machen, weil ich mit meinem Mann eine große Reise mache. Aber mal gucken.
Aber dann anschließend kannst du ja wieder
Anschließend
loslegen.
oder zwischendurch. Wir haben noch nicht entschieden, ob in einem Zug oder in verschiedenen Etappen.
Was jetzt Nähkurs angeht, du hattest auch mal, ich glaube, irgendwas mit Schnittkonstruktion bei jemand gemacht.
Genau, Peggy Morgenstern in der Heide. Das war sehr wunderbar. Das hatte ich mir gewünscht. Und dann bin ich in die Heide gefahren und habe eine Woche Schnittkonstruktion gemacht. Und habe auch da wunderbar verstanden. Also rausgekommen ist am Ende ein Grundschnitt. Also ein Oberteil-Grundschnitt. Und das war, normalerweise gibt es da 4 oder 5 Näherinnen. die lernen und wir waren nur zu zweit. Das heißt, es war eine unglaublich spannende, intensive Woche und empfehle diesen Kurs sehr, weil er sehr individuell und sehr kenntnisreich ist. Das war gut. Es ist wie sozusagen Exerzitien.
Und ist man dann die ganze Zeit nur mit Messen und Zeichnen beschäftigt? Näht man dann auch irgendeinen Probeteil zwischendrin
Ja,
oder
unbedingt.
wie läuft
Na,
das?
was man, ich habe zuerst überhaupt die Technik gelernt. Wie kommt aus Zahlen ein mehrdimensionaler Teil zustande? Und das heißt, das macht man zuerst in 1 zu 4 Größe. Zuerst lernt man überhaupt mit dem Dreieck und dem Winkelmesser wieder umzugehen. Also ich hatte echte Probleme mit dem Geodreieck. Das habe ich natürlich in der Schule gemacht und später auch noch ein bisschen. Aber dann habe ich 30 Jahre im sozialen Bereich gearbeitet. Da kommen Geodreiecke jetzt nicht so wirklich vor. Und wie messe ich nochmal einen Winkel ab mit dem Geodreieck? Also so ein Zeug hat man zuerst gelernt. Und danach, als das dann klar war, als sozusagen die Technik klar war, haben wir zunächst einen theoretischen Schnitt gemacht und dann aber auf unsere eigenen Körpermaße bezogenen Schnitt. Und den haben wir angepasst. Also erst genäht, dann angepasst, dann nochmal eingenäht, sodass es jetzt richtig passt. Der hängt in meinem Nähzimmer rum und ich benütze ihn immer zu.
Ach schön, das klingt toll.
Ja, es ist richtig gut. Es war ein sehr schönes
Ich
Geschenk.
glaube, von Vogue, da gibt es ja auch diesen
Ja,
Grundschnitt.
ja.
Den habe ich auch daheim und habe mir auch schon mal die Anleitung angeguckt. Also.
Damit habe ich das zuerst versucht. Das fand ich sehr schwer. Und es hat sehr geholfen, dass eine Frau dabei war, die mir das besser noch erklären konnte, was ich eigentlich machen muss und was eigentlich diese Falten bedeuten. Das heißt, mit Anleitung war das ganz gut. Alleine mit dem Vogue-Basisschnitt wäre ich auch nicht klargekommen. Es gibt übrigens auch einen Craftsy-Kurs für so einen Grundschnitt.
Ja, die habe ich aber noch nicht reingeguckt.
Okay.
Glaube, für mich wäre ein richtiger Kurs, wo mich jemand in Anführungsstrichen zwingt, jetzt das anzufangen, wäre, glaube ich, besser, weil ich habe mir sowohl den Oberteil als auch den Rock-Grundschnittkurs von Craftsy habe ich mir jetzt schon eine Weile her gekauft, aber da muss ich mich ja wirklich davor setzen und muss ja eigentlich sofort mitmachen. Die sonstigen Craftsy-Kurse, die ich hatte, die sind auch oft mehr so technikbasiert, so wie du jetzt gesagt hast, wie mache ich eine schöne Naht oder so, die gucke ich mir nebenbei an. Da mache ich mein normales Nähzeug und schaue dann da zwischendrin. Und da habe ich jetzt noch nicht die Motivation gefunden, dass ich mich da alleine davor setze und anfange, kreative Messdinge anzufangen.
Ah, ich habe noch einen T-Shirt-Kurs gemacht. Das fand ich auch soziologisch total spannend, weil der von zwei Schwestern gemacht wird, die beide sehr unterschiedlich sind und immer wechselnd in ihren jeweiligen Nähateliers das Craftsy-Zeug stattfindet. Ganz interessant, ganz nett. Und am Ende habe ich schöne Techniken darüber, wie ich mein Standard-T-Shirt nähe, gelernt. Das war ganz gut.
Weil den habe ich auch schon gesehen und mir halt das kurze Werbevideo, sage ich mal, dazu angeguckt. Und da habe ich gedacht, ja, mein Gott, ist es ein T-Shirt. Aber du sagst, da findet man auch noch was drin.
Ja, ich habe meine Technik mit dem Kurs, glaube ich, deutlich verbessert, so dass ich jetzt aber keinen weiteren Bedarf an T-Shirt-Kursen mehr habe.
Ja, irgendwann erschöpft sich auch das Thema mal.
Ich glaube ja.
Gibt es bei dir eigentlich lokal irgendwelche Kurse, wo du sagen würdest, ja, ich brauche dieses ganze Online-Zeug nicht, ich gehe irgendwo hin?
Ja, ich glaube, es gibt Nähkurse, aber die sind eher, ich nähe mir einen Rock oder ich nähe mir ein T-Shirt und das hat mich nie gereizt. Außerdem finde ich das auch gar nicht so spannend, einmal in der Woche für 2 Stunden irgendwo hinzugehen mit meinem ganzen Material. Ich habe außer diesem Kurs in der Heide und dann später noch einem Nähkurs in Düsseldorf überhaupt in meinem ganzen Leben keine Nähkurse gemacht. Also ich habe an der Stelle eher autodidaktisch gearbeitet. Das mit den Craftsy-Kursen habe ich übrigens angefangen, weil ich in den letzten Jahren selber in der Online-Lehre tätig war. Und auf die Weise habe ich ein bisschen besser verstanden, wie Online-Lehre geht.
Du hattest vor kurzem auch einen Post gemacht über Nähbücher.
Ja.
Da geht es ja auch viel um Technik und Grundsachen. Magst du mir darüber ein bisschen was erzählen?
Naja, es gibt unterschiedliche. Ich glaube, das, was mich besonders auszeichnet, ist, ich wohne ja hier in einem Antiquariat. Mein Mann ist im Nebenberuf oder jetzt, er ist auch Rentner, schon seit vielen Jahren Antiquar, Online-Antiquar. Das heißt, er handelt mit alten und ganz alten Büchern mit der Spezialität Psychiatrie. Das habe ich akzeptiert, das ist okay so, habe mich nicht beschäftigt. Aber in den letzten Jahren bin ich mit ihm häufig auf Auktionen gefahren. Und Auktionen in Holland oder wo auch immer vermarkten in der Regel keine psychiatrischen Bücher, sondern quer durch die Welt. Also habe ich immer geguckt, was finde ich denn für mein Hobby? Und da habe ich eine ganze Menge alter, netter Bücher gefunden. Und ich kenne natürlich die ganzen Techniken in der Zwischenzeit, wie ich alte Bücher, alte Nähbücher auch finden kann. Und da gibt es abgefahrene Sachen. Die finde ich sehr spannend. Also, was der Schneider zum Beispiel braucht. 40 Seiten, nee, 80 Seiten hat das Buch. Und da steht alles drin, was ein Schneidermeister braucht. Bis hin zu Rechnung schreiben, mit Kunden umgehen. Wunderbares Zeug. Das gibt es auch für Frauen. Und in der Zwischenzeit im Moment beschäftigt mich, auf wessen Schultern wir eigentlich stehen. Wie kommt es, dass wir, also wie ist es, dass wir wissen, wie man näht? In Amerika ist das deutlicher. Da gibt es schon für die letzten 100 Jahre, kann man das sagen, so Frauen, die immer hervorragend waren. In Deutschland gibt es nur Anne Burda. Mehr fällt mir da bislang nicht ein. Und im Moment spüre ich dem ein bisschen nach. Also gucke, was eigentlich in Amerika, was in England war. Und habe auch diese Bücher jetzt, zumindest zum Teil hier. Ganz spannend. Also, das ist sozusagen eine völlig. Ich werde noch in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres einen Rock nähen, nach einem Schnittmuster von einer Frau, die eben zu diesen weiblichen Vorbildern gehört hat. Bishop heißt die, die hat auch ein eigenes System entwickelt zu nähen. Es gibt übrigens noch eine ganz kleine Fangruppe. Muss man allerdings Geld bezahlen, dann kommen wir auf die Seite. Das habe ich bislang noch nicht gemacht. Aber ich habe ein Schnittmuster nach der Bishop-Methode und auch Bücher in der Zwischenzeit, die sie geschrieben hat. Ich finde echt, sie hat nicht das Rad neu erfunden, aber es ist ganz interessant.
Von ihr habe ich gar nicht gehört. Ich habe nur von diesem Lütterloh-System oder wie das heißt.
Lütterloh-System, das gibt es ja immer noch. Das ist in Deutschland auch. Das ist der goldene Schnitt.
Ah, okay. Für mich waren das immer zwei verschiedene Sachen. Aber gut zu wissen.
Ja, es gibt so Leute wie Margolis oder Bishop, die eben in anderen Ländern sehr bekannt und beliebt sind. Das ist das Margolis. Kannst du was sehen?
Ja, how to make clothes that fit and flatter.
Genau.
Aha.
Gibt es 3 bis 4. Und dann gibt es auch hier, das ist die Bishop-Methode. Also ich denke, wenn ich den Rock nach der Bishop-Methode nähe, dann würde ich, stelle ich auch das Buch vor.
Dann lässt uns daran teilhaben. Ich habe gesehen, du hast auch dieses eine Hosenbuch, ich glaube Hosennähen leicht gemacht oder so irgendwie heißt das, mit so einem alten Cover, mit so 80er-Jahre-Hosen drin.
Eigentlich ist das ein altes Buch. Ich denke, Singer, diese Nähmaschinenfirma, da bin ich aber nicht ganz sicher. Ich glaube, die hat das für ihre Kunden aufgelegt. Das ist eine ganze Serie von Büchern. Gibt es auch Dessous und so.
Ah, weil ich kannte nur das Hosenbuch, das gab es bei uns in der Bücherei und
Wobei auch das ist eben eine ins Deutsche, eine deutsche Übersetzung. Es ist im Original gar nicht ein deutsches Buch. Das gilt der ganzen, scheint die ganze Serie zu sein. Ja, wobei das ist, ich finde ehrlich gesagt, es wird ein bisschen überbewertet.
ich fand es halt einfach schön zum Reingucken, weil ich habe auch noch Pants that fit anybody, heißt es, glaube ich. Das dicke, nicht das dünne. Da gucke ich auch noch gerne rein. Ja, aber irgendwie hatte mich dieses andere Hosenbuch, das fand ich eigentlich schön. Da war auch diese kleine Mini-Nahtasche drin. Die fand ich toll, die hatte ich bisher doch bei einem Vogue-Schnitt. Ich habe einen Vogue-Schnitt, da kam so ein Schnittteil nochmal drin vor und da fand ich es dann ganz toll, dass ich schon wusste, was das für eine Spezialtasche ist.
Aber wenn du wirklich da einsteigen willst, es gibt was ganz Tolles, das heißt Making Trousers for Man and Woman. Der heißt Coffin, und der macht einen Workshop. Ich glaube, das habe ich auch beschrieben, als ich die Hosenbücher beschrieben habe. Und der guckt sich teure Hosen an und fragt sich, was sind eigentlich die entscheidenden, bequem machenden Elemente und wie kann ich die für mich benutzen? Und er zeigt unterschiedlichste bequeme Elemente von Valentino und allen möglichen super Designern. Und er sagt auch, es gibt Herrenhosen und Damenhosen-Spezifika und natürlich kann man auch fremd gehen. Man kann auch als Frau bestimmte Herrenhosen-Spezifika haben. Ich habe zum Beispiel, ich liebe zum Beispiel besonders, wenn ich nur einen Reißverschluss habe, dass der innere Beleg hinter dem Reißverschluss so lang ist, dass ich noch einen Knopf anbringen kann. Das gibt es klassischerweise bei Herrenhosen, nur ganz selten bei teuren Damenhosen. Und es ist extrem bequem, macht eigentlich keine Mühe, das einfach anzubringen.
Ja, habe ich jetzt auch noch nicht gesehen.
Ich habe das bei dieser Hose beschrieben, du kannst es da finden in meinem Blog, aber es ist einfach super bequem. Manchmal hast du doch Reißverschlüsse, die so ein bisschen aufgehen und es ist einfach blöd. Und das passiert dann nicht mehr.
Also du hast mir jetzt richtig, richtig Lust auf das Buch gemacht, weil ich mag halt auch Bücher. Also ich habe jetzt keine Bücher, wo jetzt irgendwie jetzt so Schnittmuster drin sind oder ein Schnitt 20.000 Röcke oder so. Das sind jetzt nicht so die Bücher, die mich persönlich interessieren. Ich habe halt viel diese Technik oder die Hintergrundbücher. Und da klingt es so, als wäre das ein Buch, das ich sehr dringend brauche.
Eigentlich reicht es ja, wenn in jeder Stadt bei den Nähfans einer das Buch hat und man es immer mal ausleihen kann.
So, ich muss sagen, wir haben jetzt auch so ein bisschen angefangen, die Bücher untereinander auszuleihen, aber ich weiß, dass jetzt von meinen lokalen Näherinnen hat es noch keine das
Ja,
Buch.
okay, dann brauchst du.
Dann brauche ich das. Sie wurde jetzt auch schon gefragt, was ich mir dann zum Geburtstag wünsche. Und habe gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht hast du mich auf eine sehr gute Idee gebracht.
Das ist übrigens wirklich toll. Meine Kinder haben natürlich große Not. Was schenken wir der Mutter? Und das sind solche Tipps. Also wenn ich so eine Liste habe von solchen Büchern, ist immer gern genommen, weil ja, es ist kompliziert für Erwachsene. Das kennst du ja vielleicht auch von deiner Mutter, den Müttern dann was Angemessenes zu schenken. Was ich aber übrigens wichtig finde, ist, dass man ein ordentliches Basisnähbuch hat. Und meins ist die große Buda-Nähschule. Besitze ich seit 10 oder 12 Jahren. Das habe ich irgendwann mal erneuert. Und das ist hilfreich. Da lese ich immer noch mal, wie macht man jetzt noch mal diese Art von Knopfloch oder diese Art von Beleg oder so. Und dann gibt's noch dieses schöne alte, das es ja auch immer wieder auch für wenig Geld antiquarisch gibt, nämlich Kunda. Das kennst du auch oder hast schon mal
Kunde.
gehört. Kunda schneidere es selbst. Das ist ein uraltes, das gab es in Deutschland in ganz vielen Exemplaren, weil es durch den Bücherbund vermarktet worden ist, unter anderem auch. Und es gab viele Auflagen davon. Meine Auflage ist von 66. Kriegt man super antiquarisch. Und es hat ganz schöne Beschreibung von ganz schönen Techniken. Also, was ist Smoke? Wie macht man das? Oder alle diese Fragen, die man hat.
Das kannte ich jetzt noch nicht. Also das Burda-Buch habe ich auch. Und ich habe das Vogue-Sewing-Buch. Das finde ich auch sehr klasse. Meistens gucke ich in beiden das nach und entscheide mich dann für die Variante, die mir besser gefällt. Die Woche kann ich dich jetzt auch fragen. Ich habe meine erste Bluse genäht oder bin dabei, meine Bluse zu nähen. Burda hat gesagt, ich muss auf den Kragen nur auf eine Seite die Einlage bügeln. Und Vogue hat gesagt, ich muss es auf beide Seiten bügeln. Hast du schon mal Kragen genäht?
Ich habe schon sehr oft Kragen genäht und ich bügele immer nur auf eine Seite.
Okay, und dann unten oder oben?
Und meistens unten. Aber ich entscheide mich auch von Stoff zu Stoff. Wie ist es eigentlich? Also will ich das dick oder dünn haben? Und ich glaube, es gibt nicht sowas, wie man macht auf alle Fälle, sondern ich meine, du bist eine erfahrene Näherin und ich auch. Es ist eigentlich so, dass man gucken kann, was ist das Ergebnis und welches Ergebnis gefällt mir am besten. Also man kann jetzt, finde ich, gut mit den Techniken jonglieren, wenn man unterschiedliche Varianten kennt.
Ich bin dann auch an meine Kaufblusen rangegangen und habe einmal durchgetatscht und fand dann, dass sich's angefühlt hat, als wäre es nur einseitig. Und habe dann gedacht, gut, dann folge ich mal dem einseitigen Ansatz und bin jetzt auch recht happy, so wie er jetzt
Und
ist.
unten oder oben?
Unten.
Ja, genau. Ich finde, das macht die Freiheit aus. Wir sind doch nicht verpflichtet, nach Vogue oder nach Burda zu nähen, sondern wir können das so haben, wie wir es genau speziell wollen.
Ja. Deswegen gucke ich dann auch immer,
Ja.
was gibt's dann, und dann überlege ich mir über die Variante, die ich eigentlich machen will. Also meistens funktioniert's und manchmal halt nicht, aber dann weiß man's beim nächsten Mal.
Genau. Was ich übrigens, weil Nähbücher noch habe, ich habe die amerikanische Nähzeitung abonniert.
Ah, ja, Threads. Das habe ich mir auch schon ein paar Mal überlegt und habe es aber noch nicht gemacht. Sag mal ein bisschen was dazu oder warum du sie hast.
Ich habe die immer mal, also ich bin viel gereist mit dem Zug, ich habe die immer mal auf den Bahnhöfen gekauft und dann habe ich sie aber so selten gefunden, dass ich gedacht habe, ich will eigentlich jede Ausgabe. Und irgendwann habe ich sie dann abonniert und es gibt ja da überhaupt keine Schnittmuster drin, sondern es ist ausschließlich Artikel über Nähen, über Maschinen, über Techniken, Beispiele von Kleidung. Es gibt auch immer Wettbewerbe. Der Wollwettbewerb ist jetzt im November ausgelaufen und du kannst schreckliche Modelle und tolle Modelle sehen. Sodass ich sie gekauft habe und wenn du sie kaufst, hast du gleichzeitig Zugriff auf deren Archiv mit unterschiedlichen Artikeln und Anregungen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich kriege die als gedrucktes Exemplar und ich habe sie auf meinem iPad. Beides zum gleichen Preis. Das finde ich ziemlich großartig. Das heißt,
Ja.
wenn ich mit dem iPad verreise, kann ich immer mal lesen.
Paar Mal, wo ich halt schon auf die Webseite von denen geguckt habe, ich finde es halt toll, weil es halt, ich sag's, sehr techniklastig ist, aber das, was mich halt auch interessiert.
Total techniklastig.
Ja, also nochmal eine Nähzeitschrift oder so bräuchte ich jetzt persönlich jetzt nicht oder so. Also ich schleiche um die auch schon sehr, sehr lange herum. Ich merke schon, das gibt so eine Geburtstagsliste heute, mein Telefonat mit dir. Kommt was Sinnvolles bei raus. Du bringst mich auf gute Ideen, also.
Also ich finde, diese Zeitung ist nice to have. Die braucht man nicht wirklich, aber es ist wie ein Fachblatt. Also Ich habe in der Psychiatrie gearbeitet und auch Fachblätter abonniert, die ich nicht unbedingt sofort brauchte, aber weil mich das Thema interessiert, gerne gelesen habe. Und das ist auch anders wie die Burda, die ja so schnittmusterlastig ist und wenig erklärt, warum was ist.
Ja, da ist ja nicht wirklich was drin. Bei Schnittmustern hast du eigentlich lieber E-Books oder Papierschnitte?
Papierschnitte. Ich liebe es nicht sehr, die zusammenzukleben. Irgendwie mache ich das dann schon manchmal, aber ich habe versucht, die Schnittmuster auf dünnerem Papier auszudrucken, aber es ist mir nicht gelungen. Das heißt, mit diesem dicken Schreibmaschinenpapier zu arbeiten und dann noch doppelt oder dreifach da, wo es geklebt ist, finde ich eigentlich unpraktisch. Also lieber mit gedruckten. Wobei ich alle Schnittmuster immer auf Folie kopiere. Also ich schneide die nicht aus, sondern ich kopiere die auf Folie. Das ist dann die Basis, um die Schnittmuster anzupassen.
So, hast du eine Lieblingsfolie, die du verwendest?
Ja, ich liebe möglichst dicke Folie, aber ich kriege die nicht immer. Ich fahre einfach in den örtlichen Baumarkt hier und kaufe Baufolie. Und manchmal ist sie so, wie ich sie mag, nämlich möglichst dick. Und manchmal ist sie dünn und flutterig, aber ich brauche sie dann auf.
Ja, also ich nehme auch nur die dicke. Ich bin mittlerweile bei Hornbach. Sind die, mit denen ich am besten zurechtkomme. Ja, aber da musste ich am Anfang auch echt suchen. Und weil manchmal bei Nähtreffen sieht man welche, die haben diese Fluderfolie und sind, finde ich, verständlicherweise sehr unglücklich damit und können es nicht verstehen, dass man auf die Idee kommt, freiwillig Folie jemals wieder zu verwenden. Da muss man halt immer ein bisschen suchen, bis man halt die Folie gefunden hat, die gut zu einem passt.
Naja, aber nicht alle mögen Folie. Es gibt auch Menschen, die finden das nicht, dass die sich nicht schön anfasst und finden da, haben auch einen Ekel davor, dann ist das so.
Von dem her. Und das ist ja auch immer ein relativ großer Plastikverbrauch, wo ich dann manchmal auch denke, ja, es ist eigentlich, versuche ich sonst so zu gucken, dass ich nicht so wahnsinnig viel Plastik verbrauche und dann pause ich alle meine Schnittmuster auf Plastik ab. Also so furchtbar konsequent bin ich nicht.
Ich habe zuallererst, es gibt, ich glaube auch von Burda, so Vlies. Das ist total praktisch, weil man das auch gleich als Probeschnitt zusammennähen kann. Aber das war mir dann zu teuer. Also, weil ich glaube, eine Seite kostet irgendwie 2 € oder was. Und ich hatte einen solchen Verbrauch, da war ich dann mit den Plastikfolien doch besser. Die kann ich immerhin zusammenkleben, wenn ich mal wissen muss, wie es geht. Aber du hast schon recht, ökologisch ist das nicht. Wobei ich finde, manisches Nähen, dauernd neue Kleider produzieren, ist schon per se nicht ökologisch korrekt.
Nee, wo wir bei einer Frage sind, die du mir ja im Vorfeld auch mal geschickt hast, sind zum Thema Stoffe und Stoffeinkauf und wie wir das vor uns rechtfertigen. Weil nur weil jetzt da keine billige Näherin dran ist, heißt das ja nicht, dass der Stoff deswegen 100-mal besser ist.
Genau, ja.
Deswegen wollte ich da mal fragen, wie du mit diesem Konflikt, nenne ich es jetzt mal, zurechtkommst.
Naja, ich meine, ich lebe ja mit Konflikten noch immerzu, aber ich finde, das ist ein Problem. Ich finde, eigentlich von meinem eigenen Anspruch her müsste man hochwertige Kleidung nähen und die lange tragen, also so lange, bis sie auch wirklich fertig ist und nicht jedes Jahr 20 Kleider produzieren und die 4, 5 Mal anziehen und dann sind sie unmodern. Ich versuche auch die selbstgenähten Sachen sehr lange zu tragen. Das heißt jetzt, dass ich eigentlich sehr viel weniger nähen kann, weil ich habe genügend Zeug. Eigentlich bräuchte ich keinen Rock mehr in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren. Vielleicht noch ein paar Pullover, weil ich die manchmal leider zu heiß in der Waschmaschine wasche oder mein Mann das macht. Es heißt immer weniger und es geht mir auch so, dass ich zunehmend anfange, Stoffe zu kaufen, die eine hohe Qualität haben und dann viel Zeit damit verbringe, das Kleidungsstück sehr exakt und hochwertig zu nähen. Das heißt mit guten Säumen, mit viel Handarbeit, so dass die Kleidung, die ich sorgfältig angepasst habe, dann auch länger hält. Also ich verlangsame quasi mein Nähen. Also das ist die Lösung daraus. Dann schreckt es mich auch nicht mehr, 20 € für einen Meter Stoff zu kaufen, wenn ich weiß, ich werde den länger nützen.
Das muss ich sagen, das habe ich jetzt auch schon festgestellt, dass es für mich selber ist es eigentlich besser, wenn ich jetzt, sage ich mal, einen hochwertigeren Stoff kaufe, der halt auch wirklich länger hält, weil ich es halt echt schade finde. Ich hatte da gerade bei Jerseys oder so, habe ich gedacht, so, oh, super, der kostet jetzt nur, keine Ahnung was, 5 € der Meter. Und dann hat man den dreimal gewaschen und dann sah der fürchterlich aus. Und das fand ich dann halt auch schade. Erste Mal, dass ich da Geld reingesteckt habe in den Stoff, dann, dass ich da meine Zeit investiert habe und dann der Stoff halt nicht lange gehalten hat. Also ich muss sagen, ich schaffe es eigentlich bisher nicht, meine selbstgenähten Sachen wegzuwerfen. Also ich trage die eigentlich so lange, bis sie auseinanderfallen. Oder ich habe jetzt, ich glaube vor 2 Jahren oder so, so ein Kleid aus dem japanischen Stoff genäht mit so Vögeln unten drauf. Der ist ich bin ständig da am Flicken, weil ich damals gedacht habe, man müsste einen nahtverdeckten Reißverschluss möglichst nah dran nähen und bin so nah rangegangen, dass ich mir beim Auf- und Zumachen jedes Mal einen Reißverschluss wieder abtrenne. Das habe ich schon x-mal wieder geflickt, wo ich weiß, wäre es ein Kaufkleid gewesen, hätte ich das einmal gemacht und dann wäre es weggeflogen. Für mich weiß ich, wenn ich selber genäht habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sehr lange behalte, schon wesentlich größer, als wenn ich jetzt irgendwo was
gekauft
kaufe.
Hast. Ne? Wobei, ich finde das ein Unterschied. Es gibt Sachen, das geht mit den BHs im Moment so. Da produziere ich schon auch BHs, die nicht so gut passen. Also ich habe auch eine gewisse Lernzeit mit preisgünstigeren Materialien. Aber wenn ich das dann kann, dann fange ich an, doch dafür zu sorgen, dass das Material hochwertiger ist. Und wir haben ja in Bielefeld super Konditionen. Wir haben ja lauter Firmen, die sozusagen ihre guten Stoffe für wenig Geld unter die Leute werfen. Aber auch da ist es natürlich die Frage, ob man so einen hohen Stoffverbrauch haben sollte. Also ich habe da keine Lösung, aber ich gehe zunehmend bewusster damit um. Und manchmal denke ich, man müsste eigentlich noch tiefer einsteigen und genauer gucken, ob das, was da genäht, was wir vernähen, wie schlecht das eigentlich produziert wird.
Weil ich habe mittlerweile das Gefühl, dass man von Kleidungsmarken eher so herausfinden kann oder einem suggeriert wird, man könnte es herausfinden, wo die Kleidung herkommt. Bei Stoff hätte ich überhaupt keine Ahnung, wie ich da schauen kann. Ich weiß, bei den Patchwork-Stoffen steht ja zumindest immer da, von wem der Stoff ist. Da kann man vielleicht was schauen. Aber jetzt beim normalen, sage ich mal, Baumwollstoff, beim Mykosestoff, da hat man ja nicht mal eine Angabe, wo kommt das gute Stück her. Also.
Und schon gar nicht, wenn man das als Reststoff kauft, also auf dem Stoffmarkt. Und auch nicht bei solchen, was weiß ich, Inferl-Reste-Verkäufen. Das kann man tatsächlich nicht rausfinden. Ich frage manchmal, aber die Antworten sind nicht befriedigend.
Nee, wahrscheinlich wissen die das selber nicht.
Vermutlich wissen die das selber nicht, genau. Wir hatten ja jetzt gerade dieses spannende Treffen Köln-Bielefeld und waren da bei einem Stoffhändler. Der konnte genau sagen, wo das herkommt. Ja, wir haben ihn nicht gefragt, wo die Baumwolle und die Viskose herkommt, aber er konnte zumindest genau sagen, wo das produziert wird. Ich habe übrigens ein Angebot von einem Menschen, der in der Türkei Stoffe, aus der Türkei Stoffe bezieht, doch mal mit ihm mitzufahren und zu gucken, wie das ist. Vielleicht mache ich das wirklich mal.
Ich glaube, das wäre eine spannende Reise.
Ja, ich glaube auch. Es ist auch ganz unproblematisch, ist ein sehr netter Mensch. Mal gucken. Ich glaube, das würde ich dann natürlich auch ausführlich berichten.
Verkauft er auch Stoffe? Hattest du von dem schon mal Stoff?
Nee, der verkauft fertige, bestickte Frottee-Waren für Firmen. Und die bezieht er aus seinem Heimatland der Türkei. Also ja, keine Nähstoffe, aber er hat natürlich unendlich viele Kontakte zu Stoffproduzenten in der Türkei und findet das selber auch eine spannende Frage. Es gibt übrigens noch eine spannende Frage, nämlich ist Kunstfaser eigentlich schlechter als Naturfaser? Also immer wieder, wenn ich lese, ich trage nur Naturfaser, frage ich mich, stimmt das eigentlich? Eigentlich gibt es so gute Naturfasern, dass mir unklar ist, erstens, wie das mit der Ökobilanz ist und zweitens, ob die wirklich unkomfortabler ist, wird ja gemeinhin immer gesagt.
Also ich glaube, es gibt halt einen Riesenunterschied, ob man jetzt so einen reinen Plastikstoff sich holt. Da habe ich in meinem Online-Shop einen schrecklichen Stoff erwischt, muss ich sagen. Das war wirklich so, also hätte ich den vernäht, das war wie, als hätte ich Plastikfolie angehabt und es hätte einen Kleidungsstoff darstellen sollen. Aber ich habe festgestellt, dass man halt auch, wenn man den Stoff in der Hand hat, erstaunt es mich oft, dass ich denke, oh, das ist jetzt ein natürlicher Stoff oder so und dann gucke ich drauf und dann ist doch ein bisschen was drin, wobei ich muss sagen, ich neige dazu, dass ich eher so einen Mischstoff nehme, weil ich halt auch immer nach sehr bügelleichten Sachen suche, weil ich in Wirklichkeit sehr ungerne bügel, außer beim Nähen. Beim Nähen bügel ich
immer zu, genau.
Aber sobald ich fertig bin, bügel ich nicht mehr. Das heißt, meine Stoffe müssen eigentlich auch so ausgerüstet sein, dass sie jetzt nicht sofort knittern, wenn ich sie jetzt anschaue. Deswegen, ja, also ich muss die Stoffe anfassen und dann kann ich sagen, ist es ein Kunststoff oder ein Plastikstoff, mit dem ich zurechtkomme oder wo ich sage, nee, no way.
Die Funktionsstoffe für Funktionsbekleidung sind ja häufig fast vollständig aus Kunstfaser. Und sie sind atmungsaktiv, Sie fühlen sich oft ganz schön an. Und das ist ja das eine, also tut es der Haut gut und tut es einem selber gut. Und das andere ist, wie sieht es eigentlich mit der Ökobilanz aus? Und ich habe tatsächlich im letzten Jahr ernsthafter geguckt und es gibt ein paar Quellen, wo man das nachvollziehen kann. Das habe ich dann nicht mehr so konsequent gemacht. Das muss ich dann noch tun. Aber es ist mir durchaus eine Frage, wie wir eigentlich mit diesem Stoffverbrauch umgehen. Es ist ja genauso Materialverbrauch
Als wenn wir fertige Sachen kaufen, ja.
oder auch wie beim Essen. Ne, alle achten beim Essen immer zu darauf, was sie da essen. Das ist, beim Stoff müssten wir eigentlich genauso damit umgehen.
Wo wir den herbekommen. Weil ich habe eine Freundin von mir, die kauft immer sehr hochwertige Stoffe und muss halt auch schauen, was halt in den Stoffen drin ist. Es sind traumhafte Stoffe, die sie kauft, zu unglaublichen Preisen. Wobei ich aber jetzt, also wenn ich die Sachen bisher nur im Internet gesehen habe, habe ich gedacht, nee, okay, das ist wirklich meine Schmerzgrenze. Jetzt, wo ich aber weiß, wie die Kleidung aussieht, wo ich auch weiß, wie die Kleidung aussieht, nachdem man sie 3000 Mal gewaschen hat, bin ich wirklich sehr fasziniert davon, wo ich sage, okay, das ist dann vielleicht doch mal ein Versuch wert, vor allen Dingen, ja, weil ich ja weiß, wie das auf Dauer hält.
Völlig betriebswirtschaftlich unsinnig, berechne ich dann, wie viel Stoff ich gebraucht habe, was das gekostet hat. Wenn ich 1,5 oder 2 Meter brauche und der Stoff, sagen wir mal, 30 € den Meter gekostet hat, dann kostet das Kleidungsstück, sagen wir mal, 60 €. Eigentlich müsste ich natürlich noch meine Personalkosten, meine Aufwendung, meine Sachkosten, die Heizung, den Anteil des Nähzimmers und das alles berechnen, um eine vernünftige Gesamtbilanz zu haben und es vergleichbar zu machen. Aber ich rechne nur die Kosten des Stoffs und der Knöpfe meinetwegen noch. Und wenn ich dann für 100 € ein schönes Kleid habe, das würde mich nicht erschrecken draußen in der normalen Welt zum Kauf, ne? Aber hier beim Stoff ist man manchmal so erschreckt.
Ich muss sagen, bei mir ist es ja auch so, Kaufkleider, ich habe früher gar keine Kleider getragen, weil ich immer viel zu klein war für Kaufkleider und das alles ganz furchtbar an mir ausgesehen hat. Deswegen bin ich da jetzt auch, sag ich mal, kaufe ich mir auch gern schöne Stoffe, weil ich weiß, okay, dann passt es mir endlich und ich sehe jetzt nicht aus wie so ein kleines Ding in einem viel zu großen Kartoffelsack. Von dem her kann ich das gut nachvollziehen. Ich wollte dich nochmal fragen, ich habe gesehen, dass du bei dieser One Week One Pattern Aktion teilgenommen hast vor
Ja,
kurzem.
das war scharf. Hat mir gut gefallen.
Was ist denn das nochmal genau?
Ja, im Grundkonzept sagst du, du hast ein Schnittmuster und das trägst du in Varianten eine Woche lang und zeigst, wie das aussieht. Also du kannst eine Hose nähen nach einem Schnitt, und kannst die gleiche Hose immer wieder nähen. Die allermeisten haben das so interpretiert, dass sie einen Schnitt genommen haben und 5 oder 6 unterschiedliche Sachen nach dem gleichen Schnitt genäht haben. Ne? Also eine Woche lang nur ein Schnittmuster benutzt. Für Hose, Pullover, Kleid. Das ist völlig variabel. Ich selber habe das so interpretiert, dass ich meinen Hosenschnitt, da habe ich 3 unterschiedliche Hosen getragen und das gleiche Oberteil, da hatte ich, glaube ich, 4 unterschiedliche und eine Strickjacke, die ich auch mehrfach habe nach dem gleichen Schnitt getragen habe. Das heißt, ich habe im Prinzip jeden Tag das gleiche angehabt, also die Hose nach einem Schnitt, das Oberteil nach einem Schnitt und die Jacke nach einem Schnitt und das in 7 Fassungen. Sah ziemlich unterschiedlich aus. Und das war auch das Spannende. Ich habe dabei nochmal deutlicher gemerkt, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist, gleiche Schnitte immer wieder zu verwenden. Trotzdem sind sie sehr variantenreich und können ganz spannend aussehen. Also diese 3 Schnitte sind sowieso Basisschnitte meiner Garderobe im Sommer gewesen und war das kein Problem. Und es war natürlich auch spannend zu gucken, wie das weltweit unterschiedlich interpretiert worden ist. In Deutschland hat es nicht viel Echo gefunden, aber ich glaube, wir waren mehrere 100 Frauen, die da diese Woche mitgemacht haben.
Aber ich muss sagen, ich habe in irgendeinem Blog bin ich mal, vielleicht war es auch deiner, bin ich drüber gestolpert. Nee, es waren Englischsprachiger und ich habe es dann nicht auf Anhieb verstanden. Deswegen habe ich gedacht, okay, muss ich dich unbedingt fragen.
Ja, ich glaube, im Ursprung war das eine der englischsprachigen Bloggerinnen, die eine von diesen Colette-Rockschnitten benutzt hat und da mehrere genäht hatte und dann gezeigt hat, wie unterschiedlich sie das variieren kann. Das war jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass das überhaupt stattgefunden hat. Es ist keine jährliche, regelmäßige Aktion.
Wo wir gerade bei nicht regelmäßigen Aktionen sind, du hast, glaube ich, mal so eine Swap oder Swap, ich weiß nicht, wie es ausspricht.
Ja, nähen nach Plan, genau.
War das mitorganisiert?
Ja, wir haben das zu dritt gemacht, machen das immer noch mal zwischendurch.
Also gibt es da kein definitives Anfang und Ende oder wie läuft das?
Naja, doch, wir haben so Projekte gemacht. Also Imi und Rong und ich haben uns irgendwie übers Blog zusammengetan und haben dann gedacht, das ist doch ganz schön für 2, 3 oder 4 Monate zu sagen, wir machen eine aufeinander abgestimmte Garderobe. Das heißt 3, 4 oder 5 Teile, die zusammenpassen und die wir Stück für Stück vorstellen, den Plan vorstellen und dann nähen und anschließend das Ergebnis vorzeigen. Zunächst war das eigentlich gedacht, dass wir 3 das machen. Wir haben uns dann auch mal getroffen in meinem Ferienhaus und haben zusammengenäht, und haben das gezeigt. Dann haben aber auch mehr Leute mitgemacht. Das ist aber eine sehr anspruchsvolle Sache, weil man macht einen Plan und näht dann 4 Monate nach diesem Plan. Und du weißt ja selbst, dann verändert sich der Plan und dann variiert das und dann ist es, funktioniert was nicht. Also es ist schon so, dass wir vor allen Dingen, als wir das erste Mal gemacht haben, den Eindruck hatten, dass viele, die mitmachen, das plötzlich als so hohen Druck ansehen und wenn sie dem nicht gefolgt sind, das auch wie Scheitern war. Das wollten wir nicht, das sehe ich auch nicht, dass das so ist. Aber dieses Swap ist eigentlich was, was es vor allen Dingen in der englischsprachigen Welt ganz oft gibt. Es gibt so ein englischsprachiges Nähforum, da wird es richtig immer ausgelobt, läuft gerade wieder. Das heißt, das sind dann 10 oder 12 Nähstücke nach vorher festgelegten Regeln. Und da kommt wirklich spannendes Zeug dabei raus. Also so haben wir das eigentlich, da haben wir das zum ersten Mal gesehen. Und wir machen das sehr abgeschlankt und sehr mini. Aber im Kern ist das eine richtig anspruchsvolle, spannende Challenge, würde ich mal sagen.
Ja, weil ich habe euch da öfters dann auch so über die Schulter geguckt, blockmäßig muss ich sagen. Und für mich wäre es eine sehr große Herausforderung, wenn ich nicht mehr, ja, ich hätte dann auch so das Gefühl, ich darf es meinen spontanen Eingebungen jetzt dann nicht folgen, weil bei mir ist es oft so, ich sehe dann irgendwo was auf dem Block und denke so, ey, das brauche ich jetzt unbedingt und dann nähe ich das und ich bin jetzt auch nicht eine der schnellsten Näherinnen, wo man sagen kann, ich nähe jetzt mir zwischendrin einfach mal ein Kleid, das funktioniert bei mir einfach nicht. Ich hatte immer die Hoffnung, dass ich irgendwann dann mal mitmachen kann, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe habe und mich nicht so leicht ablenken lasse durch andere. Aber ich glaube, das funktioniert nur, wenn ich aufhöre, andere Blogs zu lesen.
Naja, es liegt ja doch immer daran, was machst du mit, was möchtest du, was rauskommt bei deinem Nähen? Es gibt ja Leute, die mögen eine vollständige, selbstgenähte Garderobe oder die haben das Gefühl, sie finden nichts. Und da ist es natürlich sinnvoll, wenn du 5 bis 10 Kleidungsstücke im Schrank hast, die untereinander kombinierbar sind. Und für solche Menschen ist sowas super. Aber für Menschen, die sagen, ich will ein sensationelles Kleid und ein tolles Oberteil oder eine tolle Hose. Für die ist das nichts. Also, ne, entweder brauchst eine abgestimmte Garderobe, alles passt zueinander oder vieles passt zueinander, oder du hast lauter Einzelstücke und die haben dann manchmal den Nachteil, dass sie eben nicht so gut und oft zu tragen sind, weil dir die Kombinationen fehlen. Also eine meiner Nebenleidenschaften sind ja diese Möbelstoffröcke. Ne, da habe ich 2 davon. Und wenn ich keinen passenden Pullover hätte, würde ich die nie anziehen können. Und da müsste ich dann ein Swap machen für 3 oder 4 Stücke, die speziell zu diesem Rock passen. Das war auch mal eine der Challenges, die wir gemacht haben.
Also ich glaube, da könnte ich mich dann gut wiederfinden, weil ich auch dazu neige, solche in Anführungsstrichen sehr auffälligen Röcke oder Oberteile zu nähen, wo ich dann aber wiederum das Problem habe, dass ich eigentlich nichts habe, was dazu passt.
Ja.
Also für nächstes Jahr habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich mir mal mehr Oberteile nähe, weil ich halt viele von diesen auffälligen Röcken habe, wo momentan maximal ein Oberteil dazu passt. Und dann ist es halt schade, dass man, weil man es so selten tragen kann, dann.
Das war auch eine der Überlegungen, ne? Dass man, wir haben das einmal gemacht, also ein Teil, das auffällig ist und viele Teile drumherum kombiniert, sodass man das dann mehr machen kann. Also du nähst doch Korsetts, ne? Sowas zum Beispiel. Du hast ein Korsett und du machst 4 oder 5 Teile dazu, die das ermöglichen, dein Korsett im Alltag zu tragen. Fände ich eine spannende Herausforderung.
Das ist eine gute Idee, die wahrscheinlich damit anfangen würde, dass ich mir erst noch mal ein neues Korsett nähe.
Aber die Frage ist, ne, wie kann man so ein Korsett so alterstauglich machen, dass das auch in der Konferenz oder wie auch immer du arbeitest, so geht, dass du nicht sofort auffällst?
Also ich glaube, in meinem momentanen Arbeitsumfeld mit sehr vielen Männern außenrum, würde ich defi falle ich so oder so schon auf. Und wenn ich dann noch ein Korsett anhätte, auch wenn ich jetzt eine Bluse drunter anhätte, das wäre schon eine Herausforderung, das weniger auffällig herauszubringen.
Ja.
Wo wir gerade bei kleinen Mini-Kollektionen sind, du hast dir ja für deinen Sommerurlaub warst, glaube ich, hast du dir eine Kollektion genäht und ich weiß gar nicht, ob du uns verraten hast, ob deine Idee mit kleinen, leichtbaren, gut kombinierbaren Sachen im Urlaub, wie das funktioniert hat.
Ja, das habe ich nicht nochmal aufgenommen, aber es hat wirklich gut funktioniert. Ich hatte eine kleine Kollektion und mit der bin ich gereist. Alles hat zueinander gepasst, mit Ausnahme eines Kleides. Und es war richtig gut. Ich denke sowieso nicht lange im Voraus, was ich anziehe, sondern ich wache auf und überlege mir, was habe ich denn heute mal Lust anzuziehen. Das geht jetzt besonders gut, weil ich habe nicht mehr häufig Konferenzen oder Sachen, wo ich spezielle Kleidungsanforderungen habe. Aber so war das früher auch schon. So war das im Urlaub auch. Das war super. Hat mir gut gefallen.
Und die beiden Taschen, wie haben die sich
Die
gemacht?
Taschen haben sich gut gemacht. Also ich meine, diese Wahl mit so dunklen Filzstoffen im lichten Griechenland, es war jetzt nicht so, aber die Taschen selber waren klasse. Die eine hieß Beach Boy und da haben wir immer alles reingeschmissen.
Das war die große, oder?
Ja, das war die große, genau. Aber die hatte noch anhakbare kleinere Taschen, sodass ich also tatsächlich am Strand, wenn ich Cola, naja, Wasser kaufen gegangen bin, habe ich diese kleine Tasche genommen, weil da waren die Wertsachen drin. Das war wirklich gut. Das ist eine gut durchdachte Tasche. Und die andere Tasche, Loretta hieß die, die war wirklich so, dass ich alles das, was ich wollte, also mein Fotoapparat und den Reiseführer und alles hat reingepasst. Also es war wirklich richtig klasse. Ich war sehr überrascht. Normalerweise nähe ich ja keine Taschen, aber an dieser Stelle hat es gut funktioniert. Mit Ausnahme des dunklen Filzes. Naja, dunkler Filz im strahlenden Griechenland war jetzt nicht so der Hit. Aber dafür ist sie jetzt immer noch gut zu gebrauchen und ich benutze sie auch nach wie vor.
Also bei Taschen tue ich mich auch ein bisschen schwer, was das Nähen angeht. Aber ja, da hat halt jeder, ich bin so auf Kleidung, sag ich mal, fixiert, nähen technisch und andere näht lieber Taschen.
Nee, auf keinen Fall. Also ich nähe ohnehin Taschen nur dann, wenn ich sie wirklich brauche oder wenn ich für jemanden was nähe.
Noch eine Frage zum Abschluss. Was nähst du zurzeit? Sind es die BHs oder hast du noch andere Sachen
Also
in der Schublade?
es gibt ja schon noch, klar, es gibt diesen Rock nach der Bishop-Methode. Ich habe einen wunderbaren Harris-Tweed gekriegt und habe mir lange überlegt, was ich daraus machen will. Das alles liegt da. Heute habe ich gerade zwei Kissen genäht, zwei Kissenbezüge aus Eisbärenstoff auf der einen Seite und weichem Flauschstoff auf der anderen Seite. Da liegen jetzt die beiden kleinen Enkel oben drauf und sind ganz glücklich.
Oh.
Das heißt, die haben auch um mich rumgesessen und ich konnte fast gar nicht nähen, weil sie sozusagen in mich reingekrochen sind. Und der kleine Enkelsohn hat mir erklärt, er möchte jetzt gerne eine Nähmaschine zum Spielen haben. Noch nicht eine echte. Die kriegt er erst später, wenn er richtig näht, aber eine zum Spielen. Also das habe ich heute genäht. Im Wesentlichen denke ich aber über Dessous nach.
Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Bitte mein Vergnügen.
Danke.
Und ich sage dir danke für das Projekt. Tschüss.
Gerne doch. Das war der Podcast mit Mechthild von mema.de. Ich würde mich sehr über eure Rückmeldung zu dieser Podcast-Folge freuen. Hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar. Vielen Dank. Beim nächsten Mal ist Jenny von exclamationpoint.de mein Gast. Wir sprechen unter anderem darüber, wie sie eine Stimmung in ein Kleidungsstück verwandelt. Tschüss!